eine der Anfechtungen, die Svedberg sah, war die große Gunst des Königs. Er hätte sie ja ganz leicht ausnutzen können. Hierzu hören wir auch gleich wieder ihn selbst. Welche Ermutigung und zugleich welche Versuchung zur Selbstüberhebung liegt nicht in solchen Gunstbezeugungen? Zu diesem Ausruf gibt es aber ein Versprechen, das ihm seine Majestät eines Tages gab, noch viel mehr Veranlassung. Bitten Sie von mir, was Sie wollen, sagte der König, und es soll Ihnen werden. Das war ein Beweis königlicher Gunst, wie ihn wenige außer Svedberg jemals erfahren haben. Es war aber auch eine Feuerprobe für ihn und wenige würden sie so gut bestanden haben wie er. Von jenem Tage an, sagte Svedberg, seine eigenen Worte, wurde ich ernster und vorsichtiger in allem, was ich tat und sprach. Ich erbat nichts für mich oder die meinigen, nicht eines halben Pfennigs wert. Er verwendete sich jedoch für andere Männer als für Notleidende, deren Sache er in seiner so wohlaufgenommenen Weise befürwortete, und seine Gesuche wurden stets gewährt. Er verwendete sich auch für das Wohl der Schulen, Akademien, Kirchen und dafür, dass erbauliche Bücher angeschafft wurden. Als mir mit jedem Tag freierer Zugang zu seiner Majestät gewährt wurde, betete ich ernstlich zu Gott, er wolle mich doch nicht stolz werden oder irgendeine der Gelegenheiten missbrauchen lassen, sondern verleihen, dass ich alles verwende zu seiner Ehre, zum Besten der Kirche und für das allgemeine Wohl. Getreu den Pflichten meines Amtes erfüllen, eingedenk der Unbeständigkeit einer königlichen Gunst, besonders wenn es Feinden und Neidern gelingt, mit Einflüsterungen und Verleumdungen anzukommen. Ich nahm mir deshalb am Hofe folgende zwei Regeln vor. Erstens, mich in keine politischen oder weltlichen Angelegenheiten zu mischen, die für mich nichts angehen. Zweitens, nie übel von jemand zu reden, auch nicht von meinem ärgsten Feind und Verfolger. Es ist auch nicht der Schatten eines Zweifels, dass Svedberg diesen seinen Worten nachkam. Und er war nicht etwa ein Geringes, was er sich vorgenommen hatte. Und wenn er bei Ämterbesetzung um seine Meinung gefragt wurde, mag es zwar wohl vorgekommen sein, dass er nicht immer die passende Persönlichkeit vorschlug. Jedenfalls war es aber niemals eine andere als solche, von deren Tauglichkeit und Würdigkeit er selbst überzeugt war. Seine Worte waren, wenn mich seine Majestät um einen passenden Geistlichen für irgendeine Pfarrei befragte und ich jemanden nannte, den ich gut kannte, von dem ich sagen konnte, er sei vom guten alten Schlag und weder leichtsinnig noch gemein, wurde er sofort gerufen und auf königlichen Befehl angestellt. So gelangte mancher, ohne zu wissen, wie es gekommen, zu einem guten und einträglichen Posten. Aber er nahm immer nur solche, von denen er überzeugt war, die es war. Es wird dann eine Stelle angeführt, das ist dann später gewesen, dass sein eigener Schwiegersohn wohl keine Stelle hatte, aber er ihn nicht vorschlug. Nicht? Also nicht die Gelegenheit nutzte, sozusagen nun für seine Familie so einen Posten rauszuschlagen. Svedbergs Kollegen machten alle Anstrengungen, ihn zu einem Ketzer zu brandmarken. Die Gunst des Königs hatte ihn in seinen Amtslaufbahn mächtig gefördert. Um den Gehalt der dritten Professur zu erhöhen, bekam er als noch eine Pfarrei in Danmark, wo selbst er als Student schon mal gepredigt hatte. Im Jahre 1694 wurde er als erster Professor der Theologie und als Dekan der Kathedrale in Uppsala angestellt. In dieses Amt wurde er durch Svebelius eingeführt, folglich ungefähr um dieselbe Zeit, als das Liederbuch in Arbeit war. Muss man dazu sagen, er hatte also zwei Werke herausgegeben, also nicht alleine, sondern in einem Team, und zwar einmal eine kirchliche Bibelübersetzung, die aber nicht angenommen wurde dann, obwohl sie dann schon gedruckt war, durch, weiß ich, andere Prediger oder Leute, die sich übergangen fühlten, da quergestellt hatten, die nämlich angeblich nicht hinzugezogen wurden und die dann so viel Rabatz machten, also das sozusagen das verhinderten, dass dann diese Neuübertragung, ja, sozusagen ausgeliefert werden durfte, weil sie angeblich ketzerisch wäre. Und dann das andere war ein völlig neues Liederbuch. Das heißt also überarbeitet mit neueren Liedern, ja, und so weiter. Und das hat er eigentlich, er hat alle überall vorgelegt, auch die seine seine Arbeiten, die Schrift, den hat er also dem Konsistorium vorgelegt. Es war gar nicht so, dass er das also hintenrum irgendwie gemacht hatte. Aber irgendeiner tauchte dann aus dem Hintergrund auf, ob das nun so geplant war, weiß man nicht, ne, der dann also Einspruch erhob, nicht, und das Ganze zu Fall brachte. Ungefähr um dieselbe Zeit, als das Liederbuch in Arbeit war, am 15. des folgenden Juni verteidigte Swedberg seine theologischen Disputationen. Diese fand in Gegenwart des Königs, einiger königlicher Räte und anderen hochstehenden Personen statt. Swedberg gab der Freude über eine Beförderung in einer Weise Ausdruck, wie dies nicht bei jedem der Fall ist, der auf einen höheren Posten gerückt wird. Er sagte, es ist unglaublich und unbeschreiblich, welchen Mut und welchen Trost und welche Freiheit ein lauterer und gesetzmäßiger Beruf gewährt. Und auf der anderen Seite, wie sehr entmutigt diejenigen sein müssen, welche dieses Trostes entbehren. Das heißt, also während er befördert wurde, gedachte er eigentlich derjenigen, die nicht befördert werden und die nun also nicht einen lauteren Beruf hatten, das heißt, die also irgendwo auf der Klitsche saßen oder sonst wo, würde man heute sagen, und nicht beachtet wurden. Ne? Um denen klarzumachen, guckt auch auf die anderen, nicht nur immer auf mich dann. Als Professor dozierte er über Hosea und Joel, über die Epistel Pauli an die Römer, an die Epheser, an Timotheus und an Titus, über die Hebräerbriefe und so weiter, über Johannes Jakobus. Privat hielt er Vorträge in der Zeit über Moraltheologie. Die Theologie war eben sowohl, wenn er sie vom Katheder, als wenn er sie auch von der Kanzel verkündete, Gewissenssache. Am Schluss jeder Vorlesung ermahnte er die Studenten, ein nüchternes Christentum zu üben. Er war oft bei theologischen Disputationen auf dem Katheder und nicht selten hatte er Professoren des Gymnasiums dabei sitzen. Und als Pastor und Prediger war er einfach unermüdlich. Er predigte jeden Freitag sowie morgens und abends an den Sonntagen und wenn er zu Hause war, mit seltenen Ausnahmen auch an den Kirchenfesten. Zwischen den Frühgebeten und dem Morgengottesdienst hielt er Katechismusstunden. Hierzu kamen nicht nur die Jugend der Stadt, sondern auch die Studenten. Besonders zur Fastenzeit war alles gut besucht. Alle kamen, Adlige sowie als Bürgerliche, schreibt er, fröhlich und freiwillig. Und selbst die Eltern wurden, ohne darum ersucht zu werden, Zuhörer und ermunterten ihre Kinder durch ihre Anwesenheit. Die bei der Beichte fallenden Opfer nahm er nie an. Was bei dieser Gelegenheit einging, überließ er den Kaplan. Er betrachtete es als einen schamlosen Missbrauch, den Kommunikanten vor ihrem Zutritt zu dem Tisch des Herrn etwas abzunehmen. Wenn Petrus, sagte er, wieder auferstehen könnte, würde er sagen, seid verdammt mit all eurem Geld. Und solange Swedberg an der Universität im Amt war, herrschte vollkommene Übereinstimmung und Einheit unter den Lehrern der Akademie. Es ist gewiss kein Zweifel, dass seine Gegenwart und sein Fleiß viel zu diesem erfreulichen Ergebnis beitrug. Am 21. Mai 1702 kam das königliche Dekret, wodurch meine Unwürdigkeit zum Bischof von Skara ernannt wurde. Das ist ja der, was wir dann immer hören, der Sohn des Bischofs von Skara. Nicht? Ich hatte es niemals erwartet und mit reinem Gewissen kann ich vor meinem Gott, der alles weiß, erklären, dass mich nie nach diesem gelüstete, dass ich niemals meinen Mund öffnete und nie einen Schritt tat, geschweige denn einen Pfennig ausgab, um solches zu erlangen. Denn ich war stets ein Feind aller Zudringlichkeit und Bestechung. In dieser Weise spricht Swedberg von dem letzten wichtigen Wendepunkt seines Lebens. Es ist noch ein Punkt, muss man mal sehen, der jetzt also eigentlich recht wesentlich ist, oder seine Einstellung darstellt. Und zwar, er ist nicht etwa nun immer so gut vom Schicksal weggekommen, sondern wurde auch gebeutelt, wie man das so sagen würde. Im Jahre 1712 brannte der Sitz des Bischofs in Brunsbo nieder, also wo er dann wohnte zu dieser Zeit. Im Verlauf von 2 Stunden waren die Scheunen und Nebengebäude mit ihrem ganzen Inhalt in Asche verwandt und alle Bücher und Manuskripte Swedbergs waren zerstört. Auch bei diesem Unglück schüttete er sein kummervolles Herz vor der Königin Ulrike Eleonora in einem Brief aus. Darin sagt er, ich bekenne trauernd meine Sünden, welche den Zorn Gottes angefacht haben. Ich danke jedoch, dass ich es mit so gutem Mut tragen kann. Höchst charakteristisch sind seine folgenden Bemerkungen. Das Feuer hatte mein Studierzimmer erreicht, welches in hellen Flammen stand, als wir hinaufkamen. Alle meine Bücher und Manuskripte sind verzehrt. Welches Wunder aber, Johannes Arndts Paradiesgärtlein und meine eigenen Übungen im Katechismus haben sich in der Asche vorgefunden, mit nur teilweise verbrannten Einbänden, woraus ich schließe, dass Gott mein geringes Werk nicht ganz und gar verworfen habe. Und ermüdlich gefühlt, wie vorher weiterzuarbeiten, nach dem Maß der Gnade, die mir beschert ist. Ich rettete auch meine kleine Taschenbibel, welche ich seit 44 Jahren beständig bei mir getragen hatte und welche mir mehr wert war als 100 andere Bände. Swedberg hatte ein eigentümliches Unglück, von Feuerbrünsten heimgesucht zu werden. So viel, wie wir erfahren können, erlitt er bei dem großen Brand in Skara anno 1710 keine Privatverluste. Aber es wurde ihm dadurch viel Sorge und Angst verursacht, besonders weil das neue Gymnasialgebäude vollständig zerstört wurde, was der Restaurierung der Kathedrale viel Eintrag tat. Dass diese sich dennoch innerhalb von 5 Jahren ausgeführt wurde, hatte man ganz nur Swedborgs Fleiß und Eifer zu verdanken. Im Jahre 1730 wurde er dann nochmals vom Feuer heimgesucht und wie 1712 verlor er dabei wieder alles, was er besaß. Diesmal war die Wirkung auf ihn unverkennbar, insofern seine Gesundheit dadurch angegriffen wurde. Wir müssen aber nun einige Vorkommnisse anderer Art mitteilen, wodurch seine Geduld und auch seine Energie schwer geprüft wurde. Aber das brauchen wir hier, glaube ich, jetzt nicht weiter ausführen. Das war es, sagte Swedberg, was mich in ihren Augen unliebsam machte und was sie bewog, mich in ihrem Herzen zu hassen. Wäre er nicht durch die oberste Macht beschützt worden, so würden sie versucht haben, ihn zu beseitigen und tot zu machen. Freilich geschah es nicht in Erwartung, die Wut seiner Feinde zu besänftigen, dass er dem Reichstag öffentlich seine Herrschsucht vorwarf, also Swedberg dem Reichstag. Und zwar erklärte er im Namen der Geistlichkeit mit noch mehr Mut und Eifer als Erzbischof Stolzius, der also vor ihm war, welcher von ihm zum Schweigen gebracht wurde, dass sich, also von dem Reichstag zum Schweigen, das muss man hier also dazu noch sagen, der Vorgänger wurde also von dem einfach, der durfte ja nicht reden da, nicht sozusagen, nicht? Dass sich der Reichstag von keinem Gesichtspunkt aus für gerechtfertigt halten könne, das Königtum jener Macht zu entkleiden, welche ihm Gott in seinem Worte verliehen habe. Denn keinen König in der ganzen Heiligen Schrift sei die Macht so beschränkt worden, wie es gegen die Königin, Ulrike war das hier von Schweden, im Vorschlag sei. Wenn die königliche Macht so eingeschränkt wird, werde ich von einem Kollegium zum anderen, von einer Ausflucht zur anderen geschoben werden und werde ein ganzes Jahr warten müssen, ehe ich nur eine Antwort erhalte. Ich habe selbst unter den Mitgliedern des Konsistoriums in Skara mehr Macht, das heißt als die Königin. Wir sollten uns wohl hüten, die Hände des Königstums so eng zu binden, dass es eines Tages diese Fesseln bricht und zum Despotismus zurückkehrt. Nun, das Umgekehrte ist ja dann gekommen, die Revolution kam ja dann 1700, fing das ja an, überall zu gären, und dann war es ja dann mit dem Königtum überall aus. Das heißt, sie haben ja heute noch einen, aber die eigentliche Macht ist damals, also fing es an, zu brechen. Aber Swedberg hat sich also für die Könige ausgesprochen, und zwar nicht, weil er da eine Gunst hatte, sondern weil er das aus dem Worte Gottes begründete. Diese Sprache klang nicht gut für die Ohren derjenigen, welche selbst gerne Könige werden wollten und zu herrschen bestrebten. Das ist nämlich der eigentliche Grund. Swedberg wurde von den Privatkommissionen ausgeschlossen, wovon er ein Mitglied gewesen war, und wurde genötigt, 2 Monate vor Schluss des Reichstags nach Hause zu gehen. Es sich nicht darüber zu verwundern, dass er im folgenden Jahr nicht im Reichstag erscheinen wollte. Aber er war zu sehr ein echter Priester, um sich für Debatten im Reichstag viel zu interessieren. Es wäre ihm auch ganz erwünscht gewesen, wenn ihm gestattet worden wäre, vom Reichstag 1723 wegzubleiben. Denn da hatte er sogar noch mehr Parteihass zu befürchten. Der König und die Königin jedoch redeten ihm zu, beizuwohnen und versprachen ihm ihren Schutz. Er kam, sah und siegte aber ebenso wenig wie das vorhergehende Mal. Konnte er aber auch nicht so viel wie in früheren Zeiten zur Wohlfahrt seines Landes mehr beitragen, so tat er es immerhin, was er konnte. Seine Anschauung und seine Worte fanden einen Widerhall im Hause der Bauern, das heißt im Volke.